Das Derby ist natürlich ein Anlass, der uns dazu drängt, einen Sonderpodcast zu machen. Hallo und herzlich willkommen beim nächsten BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Gestern stand das 171., das ist ja die halbwegs offizielle Statistik, auf dem Programm zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Am Ende konnte die Partie leider nicht halten, was sie vorher versprochen hatte. Es ist ein 0:0 geworden mit relativ wenigen Torszenen und darüber möchte ich sprechen mit den beiden Kollegen Dirk Krampe und Jürgen Kors. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallihallo.
Ich hoffe, es reicht, liebe Hörer, von der Tonqualität aus. Wir blicken übrigens ganz am Ende der Sendung noch kurz voraus auf das Spiel gegen Sporting am Mittwoch in der Champions League, aber unsere ganze Konzentration gilt eigentlich dem Derby. Ich habe es eben gerade gesagt, es war spielerisch nicht eines der besten in der Vergangenheit. Wir werden uns wahrscheinlich, Dirk, in den nächsten Jahren nicht an dieses Spiel erinnern. Stimmst du mir dazu?
Es gab mal ein gleiches Ergebnis 0:0 vor ein paar Jahren. Das hatte Schalke damals, glaube ich, Manuel Neuer zu verdanken. Das war ein komplett anderes Spiel, das Dortmund damals total dominiert hat. Nee, also dieses Spiel, glaube ich, wird nicht so allzu lange im Gedächtnis bleiben. Lag auch zu einem guten Teil daran, dass der BVB eben in der ersten Hälfte eigentlich gar nicht in diesen Derby-Modus kam. Da war Schalke also deutlich aggressiver, strukturierter, haben das taktisch sehr gut gemacht, nach hinten verschoben und eben auch aggressiv gegen den Ball gearbeitet. War schon sehr imponierend, fand ich, und zeigt auch, dass die Schalke wohl auf einem guten Weg sind. Und Dortmund, ja, setzte leider seinen Trend auch so ein bisschen fort. Also man merkt, dass diese Mannschaft im Moment richtig Probleme hat und einige junge Spieler vor allen Dingen auch so ein bisschen überspielt sind. Und sie haben dann nach der Pause es deutlich besser gemacht, deutlich mehr Willen gezeigt und auch Biss. Und dann kamen auch die Chancen. Aber insgesamt muss man, glaube ich, sagen, war es ein Derby, was weniger von den tollen Momenten lebte, als vielmehr eben von der Spannung, die dieses Spiel an sich jetzt generiert, ne?
Jürgen, ich habe da eine Statistik für dich. Und zwar hat Pierre-Emerick Aubameyang in der ersten halben Stunde nur 2 Ballkontakte gehabt. Das ist ja auch ein bisschen symptomatisch für das, was Dirk gerade gesagt hat.
Ja, um auszuholen, sein Einsatz war ja fraglich, weil er Schmerzen in der Wade hatte nach dem Spiel in der Woche. Und dann hat er aber gespielt, war aber gar nicht drin in der Partie in der ersten halben Stunde. Was aber zum Teil am ihm liegt, na klar, weil er sich natürlich noch mehr mit anbieten kann, noch mehr mitspielen kann. Allerdings sind die Spiele mit wenig Ballaktionen von Pierre-Emerick Aubameyang zuletzt eher häufiger geworden, was sich allerdings dann nicht an seiner Quote bei Toren und Vorlagen ablesen lässt. Er ist immer mehr zum reinen Zielspieler geworden, soll immer weniger mitspielen. Er hat ja 4 Leute im offensiven Mittelfeld hinter sich, die dann irgendwie den Ball nach vorne tragen und eigentlich nur den letzten Pass dann ihm kredenzen, wo er dann auch irgendwie mit seinen größten Stärken hat, um ihn dann zu vollenden aufgrund seiner Schnelligkeit und seiner Beweglichkeit. Aber 2 Ballkontakte nach einer halben Stunde, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, hatte die Santo irgendwie um die 20 zu der gleichen Zeit. Da kann man schon sehen, wer mehr mitgearbeitet hat und wer nicht. Also mit der Einschränkung, dass Aubameyang nicht viele Ballaktionen braucht und auch das nicht so vorgesehen ist im taktischen Konzept des BVB, soweit ich das erkennen kann, war es natürlich trotzdem zu wenig.
Dirk hat auch gerade gesagt, ein paar Spieler sind ein bisschen überspielt, also besonders die jungen Spieler. Siehst du das genauso? Ich nehme an, ja. Vor allem Osman Dembele ist da natürlich ein absolutes Musterbeispiel im negativen Sinne leider.
Ja, schon. Also man merkt ihm ja seinen Willen an, weil er in jeder Aktion irgendwie versucht, es jetzt unbedingt übers Knie zu brechen, jetzt unbedingt durchzubrechen, durch die Abwehrreihe was Tolles zu machen, den besonderen Antritt, einen tollen Trick zu zeigen. Und es geht dann regelmäßig in die Hose. Damit sinkt das Selbstvertrauen und damit sinkt dann gleichzeitig auch wieder die Wahrscheinlichkeit, dass es im nächsten Versuch klappt. Ich glaube, dass dem jungen Mann, so toll er am Anfang der Saison gespielt hat, ja jetzt mal ein bisschen Pause zwischendurch sehr, sehr gut tun würde, um einfach mal zur Ruhe zu kommen, um sich wieder zu konzentrieren, auf das zu konzentrieren, was ihn stark macht und dann eben seine Aktionen auf die Momente zu beschränken, wo es wirklich Sinn macht, auch ins Dribbling zu gehen und nicht, wenn schon 3 Blaue vor ihm warten und darauf lauern, ihm den Ball wegzunehmen. Das haben die Schalke natürlich am Samstagabend perfekt gemacht. Also da, klar, ein Grund dafür ist seine Jugend, seine Frechheit und Unbekümmertheit, die ihn sonst ausgezeichnet hat, schlägt jetzt halt in dem Moment dann auf die andere Seite ein bisschen um, dass er dann zu wild, zu ungestüm und eben auch noch ein bisschen zu grün hinter den Ohren ist, dann in manchen Situationen.
Ich glaube, man muss das, um das mal zu ergänzen, vielleicht so spezifizieren, dass nicht so die körperliche Frische damit so gemeint ist, sondern eben eigentlich die mentale. Denn ich glaube, es ist für so einen jungen Spieler einfach auch enorm anspruchsvoll, so im 3-Tages-Rhythmus, ja, immer diese volle Konzentration zu wahren, zu halten und immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und er trifft im Moment viele falsche Entscheidungen. Das ist, glaube ich, so der Kernpunkt. Wie Jürgen das gerade schon sagte, er versucht, die besondere Aktion zu machen, versucht, das Dribbling anzusetzen, verrennt sich da eigentlich sehr oft. Ich glaube, er hat in der Pause auch eine entsprechende Ansage bekommen, weil nach dem Seitenwechsel wurde es ein bisschen besser. Da hat er dann ja auch seine Dribblings ein bisschen mehr dosiert, hat öfter einfach auch mal den sicheren Pass gespielt. Und ja, wenn man sich seine Minuten anguckt, dann sieht man schon, dass er der absolute Vielspieler, ich glaube, nur Aubameyang hat mehr Minuten als Feldspieler in der Bundesliga. Und also auch ihm wird, glaube ich, deutlich helfen, wenn jetzt nach und nach die anderen Spieler zurückkommen, dass man ihm auch eine Pause geben kann.
Nicht nur, dass man ihm eine Pause geben kann, sondern dass er vielleicht auch ein bisschen weniger Verantwortung trägt, weil viele erwarten dann jetzt schon extrem viel von ihm nach einer kurzen Zeit. Das kann er meiner Meinung nach gar nicht leisten.
Genau, ich finde, man muss beide Seiten sehen. Na klar, hat er ein großartiges Talent und der Club hat auch viel Geld dafür bezahlt, dass er jetzt in Dortmund kickt. Gleichzeitig darf man aber auch nicht vergessen, dass er erst vor einem Jahr in Frankreich auch in die Profimannschaft aufgestiegen ist und mit irgendwie 20, 25, 30 spielenden Profimännerfußball hat man noch nicht so die große Erfahrung und dann nochmal die Bundesliga wieder was anderes als die Ligue 1 in Frankreich. Ähnlich sehen wir das ja auch bei Embry Moore, der eben jetzt wirklich auch erst seit 12 Monaten als Fußballprofi auf dem Rasen ist. Und da sind so Schwankungen und Auf- und Abbewegungen, glaube ich, ganz normal. Das muss man ihm zugestehen, das tun wir auch. Gleichzeitig muss man natürlich kritisieren, wenn das Spiel auch wegen seiner Aktionen dann ins Stocken gerät.
Ich würde gerne auf was eingehen, was ich vorher bei Twitter erfragt habe unter den Hörern. Und zwar war meine Frage folgende: Worauf kommt es für den BVB im Derby besonders an? 18% haben gesagt Julian Weigel, 37% jeweils Chancenauswertung und Defensivarbeit, 8% Passsicherheit. Welcher dieser Faktoren hat denn nun wirklich eine Rolle gespielt?
Der erste, finde ich. Julian Weigel wurde von Di Santo und wahlweise dann auch Goretzka angelaufen. Das haben die Schalker sehr gut gemacht und eigentlich so eine, ja, mittlerweile fast schon Tradition fortgeführt. Das haben ja nun einige Gegner auch schon gesehen, dass es dem BVB schwerfällt, ins Spiel zu kommen und nach vorne zu kommen, wenn Julian Weigel gut abgeschottet und gut angelaufen wird. Und solange die Kraft bei Schalke da war, das war so bis zur 50. 60. Minute, dann wurde es ein bisschen weniger. Da hat Weigel dann sich ein bisschen besser befreien können aus diesen Situationen. Wir haben es aber auch schon mal in einem Podcast vorher ja angesprochen. Also wenn man ihn zustellt, krankt so ein bisschen das Aufbauspiel, dann kommen die Bälle nicht gescheit nach vorne. Shinji hat sich ein bisschen fallen lassen, teilweise wirklich so in die Kette hinein, sogar hinten. Aber auch er hat es nicht hinbekommen, das Spiel in den Griff zu kriegen. Und das war für meine Begriffe ein entscheidender Faktor. Natürlich klar, in einem Derby gab es jetzt nicht ganz viele Chancen gestern. Und wenn man die wenigen, die man hat, natürlich dann, ja, wenn man die reinmacht, dann steht es eben nochmal 1-0 und dann gewinnt man vielleicht dieses Spiel. Das ist schon sicherlich auch ein Punkt. Aber diese Personalie Weigel war für mich gestern auch entscheidend.
Entscheidend war auch eine Situation, bei der nicht auf Handspiel entschieden wurde von Benedikt Höwedes, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Das war eine strittige Situation, vor allem deswegen, weil es ja so gerade auf der Linie war. Manche hätten gesagt, kann man Elfmeter geben, manche wiederum das Gegenteil. Ihr habt da beide eine unterschiedliche Meinung zu. Warum?
Ich weiß gar nicht, ob wir die haben. Oh. Also
ich dachte schon.
Ich finde es nicht so eindeutig, wie Michael Zorkes nachher gesagt hat. Er hat also gesagt, ein glasklarer Elfmeter, das würde ich so nicht unterschreiben. Ich glaube, Schalke hätte sich nicht beschweren können, wenn er gepfiffen hätte, weil nun die Hand ein bisschen draußen war. Ich glaube, bei Sky hat, wer war Experte? Ich glaube, Gagelmann
war.
Ja gut, die Schiedsrichter unterstützen sich natürlich, wenn es geht, auch dann gegenseitig. Das ist vielleicht nicht ganz verwunderlich, dass Herr Gagelmann dann dem Dr. Brüch recht gegeben hat. Aber der hat wohl gesagt, dass eben auch die Distanz entscheidend ist, weil das Anschießen erfolgte ja aus, ja, ich weiß nicht, 1-2 Metern, sehr kurze Distanz. Und ich glaube, man kann dem Höwe das da jetzt nicht den Vorwurf machen, er habe da irgendwie bewusst die Hand Richtung Ball oder sowas. Also das wäre ja hanebüchen. Er hat eine Bewegung gemacht, in der Bewegung macht man halt seine Hand auf und kommt man nicht gescheit vorwärts. Und er ist angeschossen worden. Also ich glaube, Schalke hätte sich nicht beschweren können. Aber es war eben auch nicht so ein ganz glasklarer Elfmeter, wie die Dortmunder es dann hinterher dann teilweise gesehen haben, aus meiner Sicht.
Ich hätte mich schon beschwert, wenn so ein Elfmeter gegen meine Mannschaft gepfiffen würde, weil der Spieler ja gar keine Chance hat, dieses Handspiel zu verhindern. Er geht nicht aktiv zum Ball, er vergrößert seine Körperfläche nicht, um irgendwie einen Schusswinkel oder einen Passwinkel zuzumachen. Er hat einfach seine Hand am Körper hängen und dann fliegt der Ball da dran. Also wenn das als Elfmeter oder als Strafstoß gepfiffen wird, dann gibt es da leider viel zu viele von. Und ich glaube, zumindest kann ich mir das nicht anders vorstellen, als dass jede Mannschaft sich dann da betrogen fühlen würde.
Ihr habt jetzt eben schon angesprochen, es wurde ein bisschen besser bei Borussia Dortmund generell in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, dieses Spiel kann man sehr gut einteilen in die 2,45 Minuten. Schalke besser vor der Pause, der BVB besser nach der Pause. Was glaubt ihr, hat denn Thomas Tuchel besonders angesprochen in der Halbzeit?
Ich vermute mal auf jeden Fall die Körperspannung, die Aggressivität und natürlich in allererster Linie natürlich Passsicherheit. Also es gab sehr, sehr viele einfache Fehler in der ersten Halbzeit, sehr, sehr viele einfache Bälle, teilweise über 4-5 Meter, die dann so unsauber gespielt worden sind, dass sofort wieder ein Gegenspieler dran war. Und das hat Michael Zorc auch moniert nachher. Er hat gesagt, dadurch wenn du so viele Ballverluste hast, kommst du natürlich auch irgendwie gar nicht erst in den Rhythmus, den du vielleicht brauchst. Und ich denke mal, das waren die Szenen, die Tuchel auf jeden Fall angesprochen haben dürfte, und die Aggressivität. Also ich habe einen seltenen Derby gesehen, in dem Schalke so in puncto Aggressivität und gute Arbeit gegen den Ball in der ersten Halbzeit so dominiert hat. Da war der BVB gar nicht im Spiel, und das ist ja auch nach der Halbzeit dann besser geworden.
Ja, Tuchel hat nach der Partie von den Unforced Errors gesprochen, also den unerzwungenen Fehlern. Und die darf man sich natürlich nicht leisten oder sollte so wenig wie möglich davon machen. Der BVB hat aber aus der hinteren Reihe, aus der hinteren Abwehrreihe schon die ein oder anderen Fehlpässe eingestreut. In der mittleren Reihe war es dann auch nicht viel besser, weil die Spieler häufig schon unter Druck standen, als dann der Ball kam. Wenn er dann nicht genau kommt, ist natürlich der Gegenspieler schon im Nacken. Von daher kamen die Bälle auch gar nicht erstmal bis nach vorne. Und diese Fehlerkette aus dem unsauberen, unsicheren Aufbau, aus schlecht besetzten Räumen oder den falsch besetzten Räumen, dem fehlenden Tempo, dass es dem Gegner dann auch leichter macht, dem BVB zuzustellen, kommt dann so eine Mischung raus, dass irgendwie ein Rädchen gar nicht ins andere greift, wie wir das ja schon anders auch gesehen haben.
Wir haben jetzt relativ viele negative Aspekte angesprochen. Was hat euch denn beim BVB gut gefallen?
Naja, dass sie sich dann doch noch aufgebäumt haben auf jeden Fall. Und man hat auch gesehen, dass hinterher mit der Einwechslung dann von Guerrero und Schürrle, das war relativ spät, ich hätte auch nicht gedacht, dass Tuchel vielleicht ein bisschen eher wechselt, dass dann noch mehr Struktur im Spiel war und auch mehr Zug zum Tor. Und man hatte ja dann innerhalb von 2 Minuten, war das ja, glaube ich, dann erstmal die Großchance Götze und dann hinterher die Rettungstat von Kolasinac auf der Linie gegen Pulisic. Also es waren dann schon 2 dicke Chancen, die Borussia Dortmund noch hatte. Und das muss man sicherlich positiv erwähnen. Ich finde es aber insgesamt war es einfach ein bisschen dünn. Und deshalb auch, finde ich, ein gerechtes Ergebnis am Ende, auch wenn Schalke dann nach der Pause doch auch abgebaut hat und hinterher mit den Kräften zu tun hatte und sich eigentlich nur noch hinten reingestellt hat. Aber dafür haben sie in der ersten Halbzeit sehr, sehr strukturiert gespielt, haben auch versucht, gut nach vorne zu kontern, hatten 2 richtig gute Kontersituationen, die Sokratis, glaube ich, in beiden Fällen dann mit einer beherzten Grätsche noch so ein bisschen vereitelt hat, da jetzt also richtig brennen können. Und ja, ich glaube, so ist dann hinterher auch die Gefühlslage gewesen. Also der BVB war trotzdem nicht zufrieden, obwohl er sich gesteigert hat nach der Pause. Und Schalke hingegen konnte eben mit diesem Unentschieden sehr, sehr gut leben, weil es eben den Trend bestätigt der letzten Wochen.
Du hast ja auch in deinem Kommentar zum Spiel ein bisschen was dazu geschrieben, nämlich ein Monat zum Vergessen. Der BVB muss diesen Trend übrigens stoppen. Jetzt seit einigen Bundesligaspielen ohne Sieg. Man hat ja im Prinzip gegen Union Berlin auch nur unentschieden gespielt, wenn wir jetzt das Elfmeterschießen mal rauslassen. Und einige Akteure haben zwar gefehlt, aber darauf hast du hingewiesen eben in dem Kommentar. Trotzdem war der Kader, der auf dem Platz stand, in den letzten Partien immer noch gut genug. Was muss denn passieren, um diesen Trend jetzt zu stoppen?
Das ist ja jetzt nicht nur meine Meinung gewesen, sondern wörtlich eigentlich auch vom Trainer so gesagt worden. Der Kader war immer gut genug, um diese Spiele zu gewinnen. Und ja, man hat einen 28-Mann-Kader, ja, und der kostet auch einiges. Und da sind ja alle Spieler, die Anspruch haben zu spielen. Und alle sind der Meinung, dass sie in diese Mannschaft gehören. Und deshalb habe ich so ein bisschen auf diesen Trend hingewiesen. Diese Verletzungsproblematik kann man ja nicht unter den Tisch kehren, die gibt es. Was ich mit dem Trend aber auch meinte, war so Formentwicklung einiger Spieler. Und da finde ich, ist schon so ein bisschen bedenklich, dass bei, da fallen mir gleich ein halbes Dutzend Spieler an, wo die Form im Moment so ein bisschen nach unten geht, die Formkurve. Und das ist der Trend, der unbedingt gestoppt werden muss. Denn klar, das liest sich in der Tabelle im Moment noch einigermaßen ordentlich. Man hat jetzt immer noch Sichtweite zu den Champions-League-Plätzen. Aber die Konkurrenz ist ja sehr groß und sehr, sehr viele Vereine, die mittlerweile mitkämpfen. Es kommen jetzt sehr, sehr schwierige Spiele für den BVB. Von daher finde ich, muss jetzt einfach mal auch ein Zeichen her und so nachhaltig aufwärts geht. Ja, so, dass auch dieses Gefühl in der Mannschaft wieder da ist. Ja, wir können mit unserer Spielweise wieder Spiele gewinnen. Und ich finde, das ist eine Situation, die man nicht so unterschätzen darf. Und ich glaube, das sieht auch der Trainer nicht anders. Das sieht auch der Sportdirektor nicht anders.
Ich kann dich zwar nicht sehen, Jürgen, aber ich glaube, dazu hast du auch noch eine Meinung.
Ja, bestimmt. Kann es aber höchstens noch ergänzen, wenn ich dir in fast allen Punkten zustimme. Die Mannschaft, die 6:0 in Warschau gewonnen hat in der Champions League und dann Feuerwerk mit über 30 Torschüssen abgebrannt hat, war nur auf 3 Positionen anders als die, die am Samstag gegen Schalke begonnen hat. Das war einmal Bartra für Ginter, jetzt kein so wesentlicher Unterschied. Schmelzer links für Passler, gut, da kann man natürlich drüber sprechen. Und Guerrero statt Kagawa hat damals in Warschau gespielt. Ansonsten war es auf 8 Positionen die gleiche Mannschaft. Und am Samstag gab es natürlich gegen einen stärkeren Gegner, aber dann bis zur Pause nicht mal einen Torschuss. Und da lässt sich schon ablesen, dass Form und Trend aktuell nicht für den BVB sprechen. Sowohl als Mannschaft als auch individuell.
Wir kommen zum Ende. 2 Fragen habe ich noch und ich weiß, ihr müsst auch wieder arbeiten. Die erste ist, sind wir zu negativ? Ich habe das übrigens gelesen auf Twitter, da hat jemand gefragt, ist ja interessant. Schalke steht mit 8 Punkten auf Platz 12, der BVB mit 15 Zählern auf Platz 5 und alle schreiben nur darüber, wie schlecht Borussia Dortmund gespielt hat.
Na, ich glaube, Wir dürfen und wollen auch kritisieren, wenn es dran ist. Und wir dürfen und wollen auch jubeln und bestätigen, wenn etwas toll läuft. Der BVB hat natürlich am Anfang der Saison mit 6:0 in Warschau, 6:0 gegen Darmstadt, 5:1 in Wolfsburg die Messlatte gleich sehr früh sehr, sehr hoch gelegt. Und demgegenüber fallen die letzten Ergebnisse und auch die Art und Weise, wie der Club spielt, natürlich deutlich abfallend auf. Das ist vielleicht ja die Wahrnehmung. Gleichzeitig, also man kann natürlich auch loben, was weiß ich, ich könnte jetzt rausnehmen, Roman Bürki spielt, glaube ich, eine sehr gute Saison bislang. Ich habe bei ihm mittlerweile gar nicht mehr das Gefühl, dass er unsicher ist, dass er wackelt. Er hat sich da echt mittlerweile gut zurechtgefunden. Ich fand auch Mario Götze am Samstagabend gut, hätte sich in der einen Szene mit dem Tor belohnen können. Dann hätten alle nach auf den Knien gelegen und die Südtribüne hätte ihren einstmals verschmähten und verlorenen Sohn gefeiert. Es sind ja nur Nuancen, die dann den Ausschlag geben und dementsprechend ja kritisieren dürfen und wollen wir, aber nicht um des Kritisierens willen, sondern dann, wenn uns vielleicht Punkte auffallen, woran es gelegen hat. Das macht ja auch nicht jeder anders, der mit seinen Freunden sonst irgendwo diskutiert, wie es gelaufen ist am Wochenende.
Dann zum Abschluss, Dirk, was erwartest du dir von der Partie gegen Sporting? Da muss einiges besser werden.
Ja, es ist ein anderer Wettbewerb und eine andere Ausgangslage auch. Man kann da sicherlich mit breiter Brust antreten. Michael Zorc hat es gestern so formuliert, da haben wir jetzt die Chance, sozusagen das erste Ziel eher zu erreichen. Mit einem Sieg wäre Dortmund ja fürs Achtelfinale qualifiziert. Aber dann muss eben die Konzentration wieder auf unser Hauptgeschäft erfolgen, weil da sind wir nicht zufrieden, da hinken wir hinterher. Und so ist es faktisch natürlich auch. Also ich glaube schon, dass und hoffe eigentlich auch, dass Tuchel am Mittwoch Schüle vielleicht mal von Anfang an bringen kann, auch Guerrero wieder so weit ist. Ich rechne eigentlich mit Marc Bartra mal, dass vielleicht der Matthias Ginter mal eine Pause bekommt. Und dann ist das schon wieder vielleicht auch ein bisschen mehr Substanz auf dem Platz, das muss man auch so sagen. Und diese Spieler müssen einfach jetzt dann auch wieder sich einspielen, müssen nach ihren Verletzungen wieder in Tritt kommen, weil Borussia Dortmund wird sie brauchen. Denn dann kommt ja am Samstag der HSV, das ist bekanntermaßen nicht unbedingt ein Lieblingsgegner, auch wenn es mir derzeit irgendwie völlig unmöglich erscheint, dass Borussia Dortmund da Punkte liegen lassen könnte. Aber gut, in Hamburg haben sie sich immer schwer getan. Nein, ich rechne damit, dass jetzt ein Ruck durch die Mannschaft gehen wird. Marcel Schmelzer läuft mittlerweile immerhin wieder. Ich denke, vielleicht wird es erst nach der Länderspielpause was werden mit ihm, aber immerhin, auch dann kommt er zurück. Ja, dann müssen wir mal gucken, was mit Marco Reus ist, wann man ihn wieder sehen kann. Also es gibt so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels und das ist ja unstrittig. Mit mehr Alternativen kann man eben auch Belastung besser steuern und das wird am Ende dann hoffentlich allen helfen.
Und hoffentlich gibt es dann auch wieder Punkte, vor allem in der Bundesliga für Borussia Dortmund. Ja. Das soll es mehr oder weniger gewesen sein. Noch ein paar Hinweise gibt es natürlich. Die Kollegen findet ihr bei Twitter unter @JürgenKors und @DirkKrampe, mich unter @SaschaStaat und natürlich alle Informationen in den sozialen Netzwerken unter @RNBVB oder facebook.com/Ruhrnachrichten und natürlich auf ruhrnachrichten.de. Den nächsten Podcast gibt es vielleicht erst ein bisschen später als schon in dieser Woche, denn wie gesagt, wir hatten heute diese Sonderausgabe, denn wir sind der Meinung, über das Derby muss man ein bisschen intensiver sprechen. Und deswegen sage ich danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei gewesen seid. Denkt dran, ihr könnt uns bewerten bei iTunes, ihr könnt mittlerweile auch bei YouTube in den Podcast reinschauen sozusagen. Das war's für die heutige Ausgabe und wir machen uns bemerkbar, wann wir das nächste Mal wieder auf Sendung sind. Bis dann.